Welche Aufmerksamkeit schenken wir eigentlich unseren innersten Fragen und wo führen sie uns hin? Das Suchen und Finden von Antworten verändert unser eigenes Leben und kann uns helfen, unsere Berufung zu finden. Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor Berlin an der Universität der Künste in Berlin. Und in diesem Podcast geht es um die Frage, wie wir stimmpädagogisch fundiert und lerntheoretisch fundiert mit jungen Stimmen singen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit gestalten können. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute spreche ich darüber, welche Bedeutung die Fragen haben, die wir uns im Leben stellen und wie sie uns den Weg weisen können, unsere Berufung zu finden. Ich selber hatte eine Frage mit 18, 19 Jahren, die mich antrieb und für mein Musikstudium motivierte. Und das mag jetzt vielleicht eine etwas überhöhte Frage, als etwas überhöhte Frage klingen, aber ich wollte verstehen, was das allgemein Musikimmanente ist, was allem Musikalischen zugrunde liegt. Und ich spielte zwar Klavier, das war mein Hauptfach, und ich spielte Bratsche, das war mein Nebenfach, und ich spielte im Orchester und ich sang im Chor, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich überhaupt nichts wirklich verstand. Und ich wollte Musik von allen Seiten begreifen, durchdringen und erfahren und mich sozusagen musikalisch kompetent fühlen. Was auch immer das jetzt eigentlich heißen sollte, das wusste ich auch selber gar nicht. Aber ich fühlte mich auf jeden Fall nicht musikalisch kompetent. Und ich hatte nicht nur eine Frage in mir, ich hatte auch einen Schmerz in mir. Denn wie konnte es sein, dass ich pianistisch bestimmte Leistungen vollbringen konnte aufgrund meiner Ausbildung, meiner Disziplin, meines Übefleißes und mich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten konnte an einer Musikhochschule? Aber trotzdem konnte ich kein einfaches Volkslied einfach so fantasievoll aus dem Stegreif begleiten oder ein Lied nach Gehör auf meinem Instrument spielen und harmonisieren. Und das war wie eine Wunde, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin gar keine wirkliche Musikerin, wenn ich ohne Noten keinen Zugang mehr zu meiner musikalischen Quelle und zu meiner Ausdruckskraft habe. Wenn ich nicht spontan musizieren und mich in Musik ohne meine Noten vor der Nase ausdrücken könnte. 4,5 Jahre später, nach einer sehr intensiven Studienzeit und der Beschäftigung mit wirklich sehr vielen Aspekten der Musik und des Musizierens, stellte ich aber irgendwie fest, dass ich zwar wirklich viel gelernt und viel erfahren hatte, aber mir doch eigentlich überhaupt nicht diese innerste Frage beantwortet worden war, die mich damals angetrieben hatte. Dass ich immer noch Töne abzielte, um meine Tonsatzprüfung zu bestehen, anstatt dass ich Klänge in meinem Kopf hören oder eigenständig gestaltend hätte zu Papier bringen können. Dass ich Formanalyse oder harmonische Analyse von Musikwerken nur mit den Noten vor den Augen gelernt hatte, aber niemals rein auditiv hätte eine solche Analyse eines Werkes in der Weise vollbringen können. Aber ist es nicht das Wesen von Musik, Musik hören zu erleben? Ich hatte immer noch das Gefühl, zu wenig zu wissen, zu wenig zu können, zu wenig geübt zu haben, um mich als wahrhaftig kompetente Musikerin bezeichnen zu können. Ich war immer geprägt von diesem Denken, richtig und falsch, Fehler, oh Gott, und dass die Meisterschaft ja nur durch Perfektion erreicht werden kann. Und perfekt war ich ja nicht. Und gleichzeitig in diesem Denken steckt ja so unglaublich wenig Lebendigkeit. Und das tiefste Wesen von Musik ist doch der Ausdruck von Lebendigkeit. Sollte sich Musizieren denn nicht anfühlen wie das Natürlichste auf der Welt, sowas wie Zähneputzen und Atmen, was man jeden Tag einfach so tut, als wäre es nichts Besonderes? Und dann fragte ich mich einfach, was sollte dieses ganze Studium eigentlich für einen Sinn machen, wenn ich doch nicht das Gefühl erlangen konnte, mich in irgendeiner Weise musikalisch kompetent zu fühlen? Wofür denn so viele Stunden üben, studieren, so viele Unterrichtsstunden, so viele Seminare? wofür war das alles? Und dazu muss ich sagen, ich war eigentlich eine gute Studentin. Ich schloss die meisten Fächer mit Bestnote ab. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl von Mangel. Und am Ende eines Studiums muss man ja immer eine Examensarbeit schreiben. So hieß es damals. Heute ist es die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit. Und die schrieb ich damals über Musik hören und Vermittlung von Musik hören. Und mit diesem Thema suchte ich dann nach Ankerpunkten und nach Literatur, die mich wieder zurückführten zu meiner innersten Frage, die mich eigentlich einmal angetrieben hatte. Und der Professor, der mich damals betreute in meiner Arbeit, der ließ dann den Namen Edwin Gordon fallen und sagte, der hat irgendwas geschrieben, erforscht. Ich weiß auch nicht genau was, aber es könnte irgendwie zu deinem Thema passen. Ruf doch mal die und die an oder schreib da mal hin, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kann die dir dazu was sagen. Das war Almut Süberkrüb, die damals ihre Dissertation über das Thema schrieb und zu der ich damals Kontakt aufgenommen habe und heute immer noch in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis stehe. Also begann ich mit Hilfe von Almut Süberkrüb und meinen eigenen Recherchen mehr über Edwin Gordon und seine sogenannte Music Learning Theory zu lesen. Und alles, was ich las, verstand ich eigentlich gar nicht. Und trotzdem spürte ich, dass da so eine Antwort verborgen war auf das, was mich die ganze Zeit so umtrieb. Denn da stand sowas wie, jeder Mensch ist musikalisch, von Geburt an. Oder auch die musikalische Ausdruckskraft steckt schon in aller Kraft und in allem Potenzial in den Lauten von Babys und brabbelnden Kleinkindern. Und dass dieses vorsprachliche Experimentieren mit Klängen und Lauten wie ein Keim von musikalischer Improvisation ist. Oder da stand auch, Musik ist eine Hörkunst, nicht eine Lesekunst. Und dass sich die Musikerziehung doch mit der Frage beschäftigen sollte, wie Musik hören mit gleichzeitigem Verstehen musikimmanenter Strukturen entwickelt werden könnte. Aber was heißt es denn, Musik zu verstehen eigentlich? So arbeitete ich mich da so durch und ich schrieb meine Arbeit nach dem besten Wissen und Gewissen. Ob es jetzt heute noch so lesenswert ist, zweifle ich an, aber ich tat mein Bestes, studierte akribisch auch der Musikverstand von Wilfried Kruhn und versuchte diese neurowissenschaftlichen und kognitionspsychologischen Erkenntnisse über Musik lernen und Musikverstehen zu erfassen. Und dann ließ es mich irgendwie auch nach Ende der Arbeit nicht mehr los und ich fuhr auf ein Seminar, als ich erfuhr, dass Gordon nach Deutschland kam, aus Amerika, um dort über seine Forschung zu sprechen, bin ich durch Deutschland gereist und habe mir da alles angehört. Und trotzdem verstand ich eigentlich nichts und war dennoch angefixt so von diesem Wunsch, noch mehr zu verstehen und noch tiefer einzutauchen. Und ich denke, das war so ungefähr 2005. Da gab es jetzt noch keine Möglichkeit, sich in Deutschland vertiefender mit Music Learning Theory zu beschäftigen. Das war so ein ganz, so ein Randthema. Ich hatte das auch in meinem ganzen Studium ja nicht einmal gehört, den Namen überhaupt. Also recherchierte ich weiter und reiste schlussendlich 3 Sommer hintereinander in die USA, um dort an den Certification Workshops teilzunehmen, die von dem dortigen Gordon Institute for Music Learning veranstaltet wurden, angeboten wurden. Und das waren immer so quasi, kann man sich so vorstellen, wie so Summer University, 2 Wochen ganz intensiv, den ganzen Tag Input, Theorie und Praxis. Man hatte immer Aufgaben von einem Tag auf den nächsten noch zu erledigen, also man war wirklich gut beschäftigt. Und ich hatte das Glück, dass ich an Kursen teilnahm, wo Gordon auch selbst da war, vor Ort und die Theorie vermittelt hat und Assistentinnen von ihm die Praxis gelehrt haben. Und als ich zurück in Deutschland war, wollte ich das natürlich alles umsetzen und ich habe irgendwie verstanden, ich muss irgendwie ganz von vorne anfangen. Das war so mein Gefühl. Ich muss Musik ganz neu lernen. Ich muss sozusagen überhaupt wieder lernen, richtige musikalische Erfahrungen zu machen. Und dass ich mit den Babys quasi die Muttersprache Musik neu erlernen möchte. Ich bot also Babykurse an, Eltern-Kind-Kurse und Kurse für musikalische Früherziehung. Und ich bereitete mich wirklich stundenlang vor, also man kann schon fast sagen tagelang. Ich probierte alles Mögliche aus, ich scheiterte ganz oft, ich lernte aber auch total viel dazu. Ich war manchmal total verzweifelt und habe wirklich gedacht, ich bin komplett inkompetent für diesen Beruf. Und gleichzeitig gab es so wunderschöne Glücksmomente von Musikalisierung, von musikalischer Kommunikation, die wirklich aus dieser natürlichen Quelle schöpft. Und ich habe so eine Demut gewonnen vor der musikalischen Kompetenz und dieser musikalischen Intuition, die einfach da ist in uns von Beginn an und die uns eigentlich irgendwie so abhanden kommt oder aberzogen wird durch unser System, wie wir Musik lehren und lernen. Ich möchte also diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, wirklich mit den allerkleinsten Babys und Kleinkindern überhaupt nicht missen, denn die ist wirklich ein Teil des Wegs zu meiner Berufung. Denn ich wollte eigentlich nicht wirklich pädagogisch arbeiten und auch nicht unbedingt mit Kindern. Und dass ich jetzt das tue mit so einer Leidenschaft und Begeisterung, wie ich es heute tue, ist irgendwie eine Überraschung des Lebenswegs. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was redet die denn jetzt die ganze Zeit von dieser komischen Music Learning Theory? Was ist denn das jetzt eigentlich? Also versuche ich jetzt ein ganz kurzes Wrap-up zu machen, was die Music Learning Theory ist, in ganz kurzen Sätzen, um dir einen kleinen Einblick darüber zu geben. Also vielleicht kurz zu dem Urheber. Edwin Gordon ist ein US-amerikanischer Forscher und Musikpsychologe und Musikpädagoge gewesen und auch Jazzbassist gewesen, der angetrieben war von der Frage, herauszufinden, wie wir lernen, wenn wir Musik lernen. Er sagte immer, how we learn when we learn music. Das war so seine Leitfrage. Und dieser Frage widmete er 40 Jahre intensive empirische Forschungsarbeit mit Kindern, mit Kleinkindern, mit Babys und mit Neugeborenen. Also er beschreibt es, dass er immer weiter zurückging in dem Alter der Menschen, an denen er versucht hat, herauszufinden, wie musikalisches Lernen funktioniert und hat am Ende gemerkt, er kann von den Babys und Neugeborenen am meisten darüber lernen. Und Ziel seiner Music Learning Theory ist es, Menschen durch einen stufenweise aufbauenden Prozess zu einem eigenständigen innermusikalischen Denken und Handeln zu führen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das sage ich nochmal. Also Ziel seiner Music Learning Theory ist es, Menschen durch einen stufenweise aufbauenden Prozess zu einem eigenständigen innermusikalischen Denken und Handeln zu führen. Also, was soll das heißen? Ihnen einen musikalisch handelnden und selbstständig denkenden Umgang mit Musik zu ermöglichen. Und im Zentrum seiner ganzen Forschungen, seiner Musiklerntheorie, steht die Entwicklung des Instruments in unserem Kopf. Er hat das mal beschrieben, er hatte sich unterhalten mit einem Orchestermusiker, ich glaube, es war ein Oboist, und der sagte, ich habe immer, wenn ich zur Arbeit gehe, zwei Instrumente bei mir. Meine Oboe und das Instrument in meinem Kopf. Und das ist das, was Gordon interessierte. Wie können wir das eigentlich entwickeln? Und es wird gerne mal fälschlicherweise von der Gordon-Methode gesprochen. Das höre ich ganz häufig. Ach, das ist diese Gordon-Methode. Aber es ist keine Methode, sondern es ist eine Theorie des Lernens. Denn sie widmet sich der Erforschung der Frage, wie musikalisches Lernen geschieht. Und eine Methode beschreibt eher wann und was, in welcher Reihenfolge wir lernen sollen, welche Inhalte. Und natürlich kommt im nächsten Schritt die Frage, ja, wann lehren wir denn was, in welcher Reihenfolge, welche Inhalte? Das heißt, es gibt natürlich Methodiken, die aus der MLT entwickelt wurden, wie zum Beispiel das Jump Right In Music Curriculum, die Instrumentalserie von Jump Right In, es gibt Music Moves for Piano. Also es gibt verschiedene Menschen, die versucht haben, Methodiken aus den Prinzipien der MLT zu entwickeln. Also die Frage, wie bringen wir es jetzt konkret in die musikpädagogische Praxis? Und wichtig ist vielleicht nur zu verstehen, dass jede dieser Methodiken eine Möglichkeit von unendlichen Möglichkeiten ist, die Prinzipien der MLT in die musikpädagogische Praxis zu transferieren. Aber die MLT selbst gibt eher so eine Art Rahmen für eine unendliche Anzahl an methodischen Möglichkeiten. Und ich erinnere mich noch an meine Kurse in Amerika, dass dann eben natürlich die Studierenden fragten, ja, aber wie mache ich denn das jetzt konkret? Ich habe eine viel zu große Klasse oder ich sehe die nur einmal die Woche oder nur im 14-tägigen Wechselmodell und sie sagen jetzt, ideal ist zweimal die Woche, die zu sehen und ich soll die alle individuell, individuelle kleine Aufgaben stellen. Das schaffe ich aber doch gar nicht, wenn ich 30 Schülerinnen und Schüler habe. Da gab es dann so solche Fragen, die total verständlich waren. Und dann antwortete er manchmal so ein bisschen, wenn er ein bisschen müder war, schon so ein bisschen ruppig und sagte, naja, das ist jetzt euer Job. Ich habe sozusagen, mein Job ist die Forschung. Ich bin Wissenschaftler und ich erforsche, wie musikalisches Lernen funktioniert und was die idealen Bedingungen sind. Wie ihr das jetzt in eure Praxis umsetzt, dafür müsst ihr euch einen Weg überlegen. Genau, das fanden nicht alle immer so, so ermutigend, aber für mich zum Beispiel, so wie ich strukturiert bin, ich finde sowas total toll, weil ich da unglaublich kreativ werden kann. Ich habe quasi einen Leitfaden und die Umsetzung hat aber ganz viele Gesichter. Und ich bin zum Beispiel jemand, der ungern ein Lehrwerk einfach von vorne bis hinten durcharbeitet und jede Woche die nächste Seite aufschlägt und sagt, ah ja, jetzt muss ich ja das und das machen und jetzt muss ich das und das machen. Auch wenn das total sinnvoll und gut durchdacht sein kann, aber ich fühle mich dann irgendwie begrenzt in meiner eigenen Kreativität. Also nochmal zusammengefasst, MLT ist keine Methode, sondern es ist eine forschungsbasierte Theorie, die versucht zu erklären, wie musikalisches Lernen geschieht und wie wir musikalisches Lernen orientiert an den natürlichen Lernprozessen von Kindern idealerweise fördern und begleiten können. Und die Kernkompetenz, um die es Gordon ging, in seiner ganzen Forschung, ist die Frage, wie wir das Instrument in unserem Kopf entwickeln können. Und dafür hat er ein eigenes Wort kreiert, und zwar den Begriff Audiation. Er hat das kreiert, weil er meinte, es gibt kein Wort, was das abdeckt, was er versucht zu beschreiben und zu erforschen. Also Audiation meint eigentlich ein Denken in Musik. Er kreierte dieses Wort aus den Bestandteilen ideate, wie eine Idee haben, und ort, also die Präfixsilbe für Klang. Und er meint eben damit ein Denken in Musik, oder er beschrieb es immer so, audiation is to music what thought is to speech. Also Audiation ist im Verhältnis zu Musik das, was das Denken im Verhältnis zur Sprache ist. Und um für mich persönlich jetzt zu sprechen, muss ich sagen, ich glaube, hätte ich die Music Learning Theory nicht kennengelernt, würde ich heute etwas ganz anderes machen und ich hätte nicht diese Berufung für mich gefunden. Und natürlich sind später in meinem weiteren Studiengängen und in meinem weiteren beruflichen Leben noch viele andere Dinge hinzugekommen, die mich heute auch total prägen und begeistern. Sei es zum Beispiel, also natürlich die Arbeit an der Stimme ist etwas, was in der MLT so nicht wirklich vorkommt. Und da habe ich noch ganz viele Dinge später hinzugelernt. Die Frage, wie wir Gruppen gut führen, wie wir in Beziehung am besten lernen können. Oder auch einfach überhaupt, wie wir Konzerte gestalten können für und mit Kindern. Oder auch Körperarbeit und Bewegung einzubeziehen in die stimmenpädagogische Arbeit und in die musikalischen Lernprozesse. Das sind alles Dinge, die nochmal vertiefend oder neu hinzugekommen sind im Laufe der darauffolgenden Jahre. Aber dennoch würde ich sagen, dass die MLT quasi sowas ist wie meine Baseline. Also die Baseline meines ganzen pädagogischen Tuns. Und immer wieder kehre ich zu diesem MLT-Kompass zurück, wenn etwas nicht funktioniert. Also zum Beispiel, wenn eine Probe total mühsam und zäh wird, wenn ich irgendwas mir vorgenommen habe und es funktioniert irgendwie nicht, dann weiß ich immer, ich habe irgendwelche Aspekte der Lernstufen außer Acht gelassen und irgendeine Sache vielleicht vorausgesetzt, die ich noch gar nicht vermittelt habe oder. Und für mich ist immer so ein bisschen mein Leitfaden, wenn sich der Probenfluss leicht anfühlt, dann bin ich auf dem richtigen Weg und dann bin ich im Flow mit den Lernprozessen meiner Sängerinnen und Sänger. Also im Idealfall sind sie gefordert, aber nicht überfordert. Und das ist eben schon etwas sehr Besonderes für mich, dass die Prinzipien der MLT uns ermöglichen, auf die unterschiedlichen Lern- und Begabungsniveaus einer Gruppe einzugehen. Denn die haben wir ja immer und immer wieder kämpfen wir damit, dass die einen sich langweilen, während die anderen schon wieder überfordert sind. Und wenn wir im Blick haben, dass einer der Grundbedürfnisse des Menschen die Selbstwerterhöhung ist, das heißt, diese Selbstwerterhöhung wird erfüllt durch einen Zuwachs an Fortschritt, Lernen und Wachstum. Der Mensch möchte sich weiterentwickeln. Und wenn Kinder oder Jugendliche spüren, dass sie im Chor zum Beispiel etwas an Kompetenzen hinzugewinnen, dann haben wir schon einen super wichtigen Aspekt geschaffen für ihre Kooperationsbereitschaft und Motivation. Und ich würde sagen, viel häufiger als viele denken, ist ein Punkt für mangelnde Kooperation oder sagen wir es mal etwas unverblümt, für störendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen, die Unterforderung. Denn Unterforderung führt zu Langeweile. Und wenn wir gelangweilt sind, dann suchen wir uns einfach einen anderen Weg, um Lustgewinn für uns in einer Situation zu generieren. Also wir Erwachsenen machen es ja nicht anders, wenn wir uns langweilen in einem Vortrag oder in einer Sitzung. Was machen wir? Wir daddeln heimlich auf dem Handy herum, weil es uns Lustgewinn bereitstellt, was gerade an anderer Stelle nicht geleistet wird. Oder wir versuchen uns mit anderen im Raum über Blicke oder über Nebengespräche zu verbünden. Kinder fangen eben an, Quatsch zu machen, Papierflieger zu basteln oder sich einfach nur super angeregt mit der Nachbarin zu unterhalten. Also, ich möchte mal kurz zusammenfassen, was hast denn du jetzt eigentlich davon, dass du dir diese Folge angehört hast? Ich habe diese Folge aufgenommen, weil ich mich erinnert habe, dass ich es selbst immer sehr inspirierend finde, zu hören, was Menschen eigentlich antreibt und wie sie eigentlich ihren Weg gegangen sind und welche Fragen sie ans Leben hatten. Und vielleicht inspiriert dich diese Folge auch, darüber nachzudenken, was deine Fragen sind, die dich nicht loslassen. Deine Fragen, die dich antreiben, die dich motivieren, mehr zu wissen und mehr erfahren zu wollen. Und ich möchte dich anregen, überhaupt Fragen zu stellen. Denn ich glaube, die Qualität unseres Lebens steht in einem direkten Zusammenhang mit der Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Denn ohne Fragen gibt es keine Weiterentwicklung. Ohne Fragen suchen wir kein Warum. Und ohne Fragen begeben wir uns auch nicht aus der Komfortzone und gehen wir nicht los, um irgendwo anzukommen. Und vielleicht sagst du auch, ach, die MLT, das klingt irgendwie spannend, das interessiert mich und darüber möchte ich vielleicht auch gern mehr erfahren. Und warum könnte es für dich gewinnbringend sein, wenn du jetzt mit jungen Stimmen singst, dich mit MLT zu beschäftigen? Ich denke, der große Schatz, den die MLT bereithält, ist, dass es uns einen inneren Fahrplan an die Hand gibt, wie wir unsere Sängerinnen und Sänger lerntheoretisch fundiert begleiten und zu einem innermusikalischen Verstehen führen können in einem sequenziell aufeinander aufbauenden Prozess. Wenn du jetzt sagst, oh, ja, darüber möchte ich gerne ein bisschen mehr erfahren, dann hör dir einfach diesen Podcast weiter an. Da gibt es bestimmt immer wieder Folgen, die auch um das Thema MLT ranken. Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Also wir haben die Deutsche Gordengesellschaft, da kann man sich informieren. Da gibt es auch immer wieder Kurse und Workshops, zu denen man kommen kann. Es gibt eine berufsbegleitende Fortbildung an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, wo man sich vertiefend auch über mehrere Wochenenden mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ich bin in diesem Jahr bei der CoreCom mit einem kleinen Workshop vertreten. Falls du eh bei der CoreCom bist, komm doch gerne in meinen Workshop. Dann gibt es natürlich weiterhin die Mutterorganisation, die Gordon selbst gegründet hat, das Gordon Institute for Music Learning in Amerika. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Da gibt es auch diverse Workshops und Fortbildungen, die man da besuchen kann zu den verschiedenen Anwendungsbereichen der MLT. Außerdem gibt es einen kleinen Film, den ich in den Shownotes verlinke, der so ein bisschen auch ein Gefühl gibt für die Persönlichkeit, die hinter dieser Theorie steht. Und er spricht ein bisschen über, was sie motiviert hat, was seine Fragen sind und ein bisschen was über sein Leben. Der dauert nicht lange, ich sag mal vielleicht 20 Minuten. Und die Idee und Umsetzung für diesen Film kommt von Andrea Apostoli. Das ist der Leiter und Gründer der italienischen Gordengesellschaft. Das ist ein ganz wunderbarer Freund auch von mir und Kollege, der ein beeindruckendes Kurssystem auch etabliert hat in Italien, wo man ganz viel über frühkindliches Musiklernen lernen kann, aber auch über Anwendungen von MLT im Instrumentalunterricht und so weiter. Also falls du zu den Menschen gehörst, die gut Italienisch sprechen, dann ist das auch eine Möglichkeit, nach Italien zu reisen und dort diese Kurse zu besuchen. Ich spreche leider kein Italienisch, deswegen kann ich das nicht wahrnehmen, aber vielleicht gehörst du dazu und dann herzliche Empfehlung. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du den Podcast positiv bewertest und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, was in und um diesen Podcast herum passiert, dann trag dich doch gern für den Newsletter Junge Stimmen ein. Auch den verlinke ich dir in den Shownotes und eine herzliche Einladung, wenn du Fragen an mich hast oder auch Themenwünsche, dann schreib mir super gerne eine E-Mail an kontakt@gudrungierscher.com oder sende mir eine Nachricht auf Instagram. Du kannst diesem Podcast gerne auf den sozialen Medien folgen. Resonanz, junge Stimmen. Und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrung.